Mit Gerhard Leitner. Einen schönen guten Abend. Im Dieselskandal fordern Verbraucherschützer Schadenersatz für betroffene Daimler-Kunden. Der Verbraucherzentrale Bundesverband hat eine Musterklage gegen Daimler eingereicht. Zu den Hintergründen Geli Hensoldt aus der SWR Wirtschaftsredaktion.
Die Verbraucherschützer werfen Daimler vor, bewusst Abgaswerte bei bestimmten Fahrzeugen manipuliert zu haben. Auf Anweisung des Kraftfahrtbundesamtes musste das Unternehmen bereits tausende Autos wegen unzulässiger Abschalteinrichtungen zurückrufen. Daimler selbst hält die Funktion allerdings für zulässig. Die Verbraucherschützer kritisieren, trotz der behördlichen Rückrufe bestreite Daimler die gezielte Manipulation bis heute. Das Gericht solle dies nun feststellen und den Verbrauchern Rechtsklarheit geben. Mit der Klage könnten grundsätzliche Fragen vorab für alle einzelnen Schadenersatzverfahren geklärt werden. Daimler wies die Schadenersatzforderungen von Kunden heute erneut zurück. Man halte die Ansprüche aus Dieselklagen für unbegründet und werde sich auch im Rahmen einer Musterfeststellungsklage dagegen zur Wehr setzen, teilte das Unternehmen mit. In der Klage beschränken sich die Verbraucherschützer auf knapp 50.000 Geländewagenmodelle. Insgesamt sind über 250.000 Mercedes-Modelle in Deutschland von Rückrufen betroffen.
Auch gut 30 Jahre nach dem Fall der Mauer haben Menschen in Ost- und Westdeutschland noch unterschiedliche politische Einstellungen. In den neuen Ländern herrsche eine durchgängig skeptischere, distanziertere und auch kritischer ausgeprägte Grundeinstellung gegenüber der Politik, heißt es im Jahresbericht zur Deutschen Einheit, der heute in Berlin vorgestellt wurde. Georg Schwarte fasst zusammen.
So fühlten sich 2020 25% der Menschen in den alten Ländern als Menschen zweiter Klasse. Im Osten waren es 33%. Der Ostbeauftragte der Bundesregierung Wanderwitz spricht dennoch von einer demokratiegefährdenden Grundskepsis vieler Ostdeutscher gegenüber Politik und Demokratie. Wanderwitz hatte zuletzt für Aufregung gesorgt, als er sagte, Ostdeutsche seien teilweise in einer Form Diktatur sozialisiert, dass sie auch nach 30 Jahren nicht in der Demokratie angekommen sind. Laut Jahresbericht bleibt der Osten auch bei der Wirtschaftsleistung weiter auf Abstand. Ohne Berlin erreichte das ostdeutsche Bruttoinlandsprodukt im Vorjahr knapp 78% des westdeutschen Niveaus. Zwar nehme der Abstand Jahr für Jahr ab, dennoch bleibe es bei einem signifikanten Unterschied der Wirtschaftskraft. Die innere Einheit, so Wanderwitz, sei eine Daueraufgabe, der Maßstab jetzt nicht mehr auf- und nachholen, sondern gemeinsame Gestaltung von Zukunft.
Die deutschen Landwirte erwarten für dieses Jahr eine leicht unterdurchschnittliche Getreideernte. Laut Deutschem Bauernverband wird mit 45,4 Millionen Tonnen Ertrag gerechnet. Das seien aber immer noch 5% mehr als im Vorjahr. Vor allem Hafer sei schwer im Kommen. Grund sei die große Nachfrage der Deutschen nach Haferdrinks. Die Obsternte hat ebenfalls gut geklappt, nur dass sie diesmal später begonnen hat, bestätigt Bauernverband. Präsident Joachim Ruckwied.
Bei den Erdbeeren haben wir auch eine Vorjahreserntemenge in etwa. Die Witterung hat da zu Verzögerungen geführt beim Erntebeginn. Und dort, wo es dann stärker geregnet hat, hatten die Erdbeerbauern natürlich auch Probleme bei der Ernte.
Einer der bekanntesten Journalisten in den Niederlanden ist bei einem Anschlag schwer verletzt worden. Peter de Vries ist gestern Abend in Amsterdam niedergeschossen worden. Der niederländische König Willem-Alexander, zurzeit auf Staatsbesuch in Berlin, sagte, es sei ein Angriff auf den Journalismus. De Vries soll 4 bis 5 Schüsse in den Kopf bekommen haben. Sein Gesundheitszustand ist weiter sehr kritisch. 3 Verdächtige wurden festgenommen. Ob sie tatsächlich dem organisierten Verbrechen zugeordnet werden können, wurde bislang nicht bestätigt, sagte die Korrespondentin für die Niederlande Susanne Bode im SWR. Der Verdacht liege aber nahe.
Peter de Vries, es kann sagen, der bekannteste niederländische Journalist. Zurzeit betreut er einen Kronzeugen in einem großen Prozess gegen organisierte Kriminalität. Angeklagt ist da der mutmaßliche Boss einer international agierenden Bande wegen zahlreicher Mordaufträge und wegen Drogenschmuggels. Der Anwalt dieses Kronzeugen, den de Vries betreut, der ist bereits 2019 ermordet worden und auch de Vries wurde in der Vergangenheit immer wieder bedroht. Es wurde ihm Personenschutz angeboten. Ob er das angenommen hat, dazu kann ich auch noch nicht sagen. Aber es war schon klar, wie gefährdet dieser Mann ist.
Ein Riesenthema bei der Tour de France ist die Gefahr durch unvorsichtige Zuschauer. Der deutsche Radprofi Toni Martin, der in das Pappschild einer Zuschauerin krachte und schwer stürzte, sagt, ich habe so viele Idioten am Straßenrand gesehen, manche stünden da halbnackt herum, Fahrer müssten Flaschen oder Kinderwagen ausweichen. Ex-Radprofi Profi Rolf Gölz kritisierte im SWR, solch rücksichtsloses Verhalten macht den Fans an sich und den Veranstaltern aber keine Vorwürfe.
Dieses Jahr ist es besonders schlimm. Woran das liegt, weiß ich nicht. Ich kann es noch einigermaßen verstehen, wenn das Fans sind, das Rennen anschauen und auch begeistert sind für den Radsport. Aber das eine Mal mit dem Schild, wenn man nur sich praktisch präsentieren will im Fernsehen, nicht mal das Rennen anschaut, mit dem Rücken zum Rennen, da kann ich es dann wirklich absolut nicht mehr verstehen. In der Bretagne waren schon sehr enge kleine Straßen, die sie da gefahren sind. Ich kann nicht einschätzen, ob es dann auch noch eine größere Straße gegeben hätte. Aber natürlich, es gibt viele Fans in der Bretagne und die Tour wollte natürlich auch dahin. Und ich gehe davon aus, dass die Tour schon die beste Strecke ausgesucht hat,
sagte der ehemalige Radprofi Rolf Gölz heute im SWR. Deutlich mehr Menschen in Deutschland als bislang angenommen haben sich seit Beginn der Corona-Pandemie mit dem Virus infiziert. Das ist eines der zentralen Ergebnisse einer Studie der Mainzer Unimedizin zu Covid-19. SWR-Reporterin Judith Seitz fasst zusammen.
6,3% der Bevölkerung hätten sich bislang bewusst oder unbewusst infiziert, so Studienleiter Professor Philipp Wild. Das Robert-Koch-Institut sei bisher von 4,5% ausgegangen. Grund für die höhere Infektionsrate sei, dass mehr als 40% gar nichts von ihrer Ansteckung wüssten. Die Studie habe auch bestätigt, dass Schutzmaßnahmen wie Maske tragen, Abstand halten und Homeoffice gegen eine Ansteckung wirkten. Und Kinder seien keine Infektionstreiber. Das größte Infektionsrisiko hätten Menschen mit niedrigem Einkommen, geringem Bildungsstand und die in beengten Wohnverhältnissen lebten. Diese ließen sich auch deutlich seltener impfen. Für die Covid-19-Studie wurden mehr als 10.000 Menschen aus Rheinhessen ein Dreivierteljahr lang befragt und untersucht. Weitere Ergebnisse, unter anderem zu seelischen Auswirkungen der Pandemie, sollen folgen.
Fokus Südwest.
Das Grünen geführte Verkehrsministerium in Baden-Württemberg hält Kurzstreckenflüge innerhalb von Deutschland für unnötig. Daran gibt es jetzt Kritik von der FDP. Aus der Redaktion Landespolitik Markus Pfalzgraf.
Verkehrsminister Herrmann von den Grünen will Kurzstreckenflüge nicht verbieten, sie aber möglichst überflüssig machen, vor allem durch bessere Bahnverbindungen. Das geht aus seiner Antwort auf eine Anfrage der FDP hervor. Außerdem seien einer Erhebung zufolge Kurzstreckenflüge meist nicht einmal günstiger als eine vergleichbare Bahnfahrt. Das sieht die FDP ähnlich, aber sie kritisiert, ein Verzicht auf Kurzstreckenflüge bedeutet das Aus für den Luftverkehrsstandort Baden-Württemberg. Die vier Regionalflughäfen in Stuttgart, Karlsruhe-Baden-Baden, Mannheim und Friedrichshafen bedienen vor allem innerdeutsche Flugstrecken. Außer Stuttgart machen diese Flughäfen seit Jahren Verluste, auch schon vor der Corona-Krise.
Mit einer Kampagne werben die Tourismus-Marketing-Gesellschaften für Urlaub in Rheinland-Pfalz. Finanziell unterstützt wird die Kampagne vom Wirtschaftsministerium. Tamara Land aus unserer Wirtschaftsredaktion erklärt, wie die Landesregierung den Tourismus wieder ankurbeln will.
Mit einer groß angelegten Sommer-Restart-Kampagne. Das Motto dafür lautet Zeit für ... und dann wird's ergänzt Zeit für Begegnungen, Zeit für Geselligkeit, Zeit für Hochgefühle und so weiter. Die Kampagne wurde heute vorgestellt, ist aber schon Anfang Juli gestartet und läuft jetzt praktisch überall. Man setzt vor allem auf Radiowerbung, aber auch auf digitale Anzeigetafeln an Bahnhöfen, Annoncen in Tageszeitungen und natürlich auch auf Werbung via Social Media. Damit sollen Urlauber aus den Nachbarländern Hessen, NRW und im Saarland angesprochen werden, aber auch aus Rheinland-Pfalz selbst und aus dem Ausland. Die Niederländer kommen ja traditionell gerne nach Rheinland-Pfalz und auch Belgier, Franzosen, Österreicher oder Schweizer sollen hier Urlaub machen. Das Ganze kostet natürlich was. Die Landesregierung stellt deshalb 875.000 Euro fürs Marketing bereit und baut darauf, dass der Sommer gut wird. Die Buchungszahlen würden sich positiv entwickeln, hat Wirtschaftsministerin Daniela Schmidt heute gesagt. Zur Wahrheit gehört aber auch, der Tourismus ist noch nicht wieder richtig angelaufen. Im Mai sind fast 80% weniger Gäste nach Rheinland-Pfalz gekommen als im Mai vor der Pandemie.
Und dann war da noch
die erfrischende Getränkedose an einem heißen Tag. Die Hand umschließt das kühle Blech, die Vorfreude steigt und erfährt mit diesem Geräusch einen ersten Höhepunkt, die Erlösung naht. Dann der erste Schluck. Diese positiven Assoziationen beim Öffnen der Dose wollte sich ein Getränkehersteller zunutze machen und das Geräusch als Klangmarke schützen lassen. Das aber hat ein Gericht der Europäischen Union abgelehnt. Einen markenrechtlichen Schutz gibt es nur dann, wenn es sich um ein sehr markantes Geräusch handelt, das auf einen bestimmten Hersteller schließen lässt. Dies sei hier nicht der Fall. Aber es bleibt trotzdem weiter ein so schönes Geräusch.